SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 8. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Der Besitzer des Gästehauses für Herren, Wilhelm Opitz, hat seine Frau gequält, erzählt Thilo von Hahn, der Student der Kunstgeschichte Mieczysław Wojnicz, mit dem er sich angefreundet hat. Mit dem Kochlöffel hat er sie am Tag vor ihrem Tod auf den Kopf geschlagen. Er, Thilo, habe es selbst gesehen. Mieczysław hält das für Fieberfantasien des schwerkranken Freundes. Doch dass verstörende Dinge im Haus vor sich gehen, davon ist auch er überzeugt. Die merkwürdigen Geräusche, die nachts zu hören sind, kein Gurren, eher ein Puffen. Als Mieczysław eines Nachmittags allein im Haus ist, macht er sich auf die Suche nach der Herkunft des Geräusches und steigt auf den Dachboden. Und dort entdeckt er ein Zimmer, das eindeutig einer Frau gehört. Rosé- und Violetttöne, ein Frisiertisch, Frauenkleider und einen seltsamen Stuhl. Es liest Timo Weißschnur.
Wojnicz begriff, dass er sich im Zimmer der Verstorbenen befand. Jener Frau, die er nur flüchtig gesehen hatte. Er befühlte den Stoff eines Kleides, den Rüschensaum eines Unterrocks, hockte sich nieder, um mit dem Finger über das ordentlich polierte Leder der Stiefel zu streichen, dann schlüpfte er leise wieder auf den Flur hinaus. Im ganzen Haus war es nach wie vor ruhig. Offenbar war noch niemand zurückgekehrt. Wojnicz zögerte einen Moment, als er vor den Türen der beiden verbleibenden Zimmer stand. Er öffnete eine davon und trat gleich wieder einen Schritt zurück. Es war ein gewöhnlicher kleiner Bodenraum mit Mansardenfenster, dämmerig, denn durch die dichten, verstaubten Vorhänge drang nur schwaches Licht herein, doch stand in seiner Mitte ein Stuhl, an dessen Beinen und Armlehnen breite Lederriemen mit Schnallen befestigt waren. Wojnicz verstand nicht gleich, wozu das Gerät diente. Es kostete ihn einige Sekunden, bis er es mit den Augen seiner Vorstellungskraft erfasste und begriff. Der Stuhl diente dazu, einen Menschen zu fixieren. Natürlich sah er sich selbst dort sitzen. Das Herz pochte ihm wild in der Brust. Rasch schloss er die Tür wieder und ging, fast ohne zu atmen, hinunter auf sein Zimmer. Nahezu neue, hohe, sorgfältig gewienerte Bergwanderstiefel stehen vor Mieczysław Wojnicz'ns Zimmertür. Wir schauen uns gern Schuhe an. Diese sind aus gut verarbeitetem Schweinsleder, ihre Sohlen sind mit Gummi beschlagen, die Schäfte hoch, dicht geschnürt, jedes Loch mit einem metallenen Ring umgeben. Das wird eine hübsche Plackerei beim Anziehen. Raimund hat die Stiefel früh morgens geputzt und sich mit ein wenig Spucke beholfen. Die Spitzen sind etwas abgeschabt, doch eine gute Schuhpaste aus Talg und Ruß hat die kleinen Unvollkommenheiten beinahe unsichtbar werden lassen. Wojnicz bekommt die Stiefel von Opitz zum Geschenk. Zum Geschenk? Ungläubig starrt er sie an, weiß nicht, wie er danken soll für diese unerwartete Gabe, und so stammelt er nur: Aber... Doch Wilhelm Opitz verkündet schlicht und unumwunden: Ein Kurgast hat sie dagelassen. Wojnicz schoss ein nervöser Gedanke durch den Kopf. Dagelassen? Das Wort beunruhigte ihn, doch blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. Alle warteten unten und die Stiefel passten wie angegossen. Draußen war es neblig, doch wenn sie erst weiter hinaufstiegen, so versprach Opitz, käme schon die Sonne hervor. Mit Raimund waren sie zu sechst. Er lenkte den Wagen und sollte später die Rolle des Trägers übernehmen, den Rucksack mit Proviant und Ruhedecken hinaufbefördern. Zunächst ging es mit dem Wagen, in dem sie wie die Bauern längs der Seiten saßen, zum Ausgangspunkt des Wanderwegs. Die ersten Oktobertage luden hier, so hieß es, stets zu Bergwanderungen ein. Nun wurde eine endlose Diskussion geführt, welche Quelle in Görbersdorf wohl die zuverlässigsten Wetterprognosen biete, die Zeitungen aus Wien oder die aus Berlin oder gar aus Prag. Jeder der Herren hatte seine eigene Theorie. Es schien auf der Hand zu liegen, dass das Wetter hier schwer vorhersehbar war. »Ich weiß nicht, wie ich meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen soll«, sagte Wojnicz, ehrlich gerührt wegen der Stiefel zu Opitz, als sie bergauf gingen. und dass Sie in einer für Sie so schweren Zeit an mich gedacht haben. Ich werde Ihnen ewig verbunden sein.« Er wusste tatsächlich nicht, wie er Opitz danken sollte, der heute ausnehmend würdevoll wirkte. Blass und ernst führte er die Wanderung an. Seine ansonsten recht gewöhnlichen Züge wurden durch die Trauer gleichsam veredelt. »Sie brauchen mir nicht zu danken. Mein Tun ist das Allernatürlichste der Welt. Wer etwas braucht, bekommt es, Herr Voynich.« Voynich erzählte ihm von den jüngsten Prognosen des Dr. Semperweis. Vielleicht dürfe er, Mieczysław, sogar zu den Feiertagen nach Haus. Opitz seufzte nur. Die mitten im Wald gelegene Köhlersiedlung, an der nun ihr Weg vorbeiführte, machte einen wenig ansehnlichen Eindruck. Ringsum schwelende Stapel geschichteten Holzes breitete sich ein Sumpf voller Rindenstücke, Zapfen, Zweige, als wäre dem Wald die Haut abgezogen und die eiternde Wunde erneut aufgerissen worden. Aus rußdunklen Gesichtern starrten ihnen trübe die Köhler entgegen. Opitz tauschte mit einem von ihnen einen Händedruck, wies mit dem Kopf auf seine Ausflügler. Alle warteten auf Thilo, der nur mit Mühe ging und immerfort stehen blieb, um nach Luft zu schnappen. Voynich hielt jedes Mal mit ihm an. Mit Galgenhumor ignorierte Thilo seinen Zustand und erzählte ihm in abgerissenen Sätzen von den Vorzügen der Landschaftsmalerei. Fast körperlich konnte Voynich spüren, wie schwer dem anderen das Atmen fiel.
»Die Landschaft ist ein großes Mysterium. Entsteht sie doch in Wahrheit im Auge des Betrachters?«
sagte er unter Mühen und fügte hinzu, sie sei eine Art Projektion der inneren Zustände desjenigen, der sie betrachte. Man müsse sich fragen, ob das, was wir sehen, nicht in Wirklichkeit vollkommen anders aussehen könne. Voynich erzählte, wie ihn in der Kindheit die Frage umgetrieben habe, ob beispielsweise die Farbe Grün von allen Menschen gleich gesehen werde oder ob Grün nur die vereinbarte Bezeichnung für etwas sei, das möglicherweise jeder anders sehe. Falls es so wäre, könnten unsere inneren Repräsentationen der Welt sich drastisch unterscheiden. Allein die Sprache und die gesellschaftlichen Normen hielten die Welt in einem ungefähren Gleichgewicht.
»Aber schließlich sind Farben ganz bestimmte Längen von Wellen, objektive Maße«,
endete er,
»die dennoch ganz unterschiedlich auf das menschliche Auge wirken können. Wie siehst du denn Grün?«
Voynich konnte ihm keine Antwort darauf geben. »Grün wie ein Blatt«, war das Einzige, was ihm einfiel. Nur mittels eines Vergleichs, einer Analogie mit etwas anderem, konnte er davon sprechen. Sie gingen weiter bergauf, wo alle auf sie warteten, und sie verstummten notgedrungen. Das Thema hatte sich verflüchtigt.
»Hast du den Friedhof in Langwaltersdorf gesehen?«
fragte Thilo Voynich noch, schwer atmend.
»Es lohnt sich. Eine ganz besondere Landkarte der Welt der Lebenden.«
Voynich verstand nicht recht, was er damit sagen wollte. Jene Köhlersiedlung war im eigentlichen Sinne kaum als solche zu bezeichnen. Es standen hier einfach mehrere große Öfen und unweit davon einige mehr schlecht als recht aus Holz, Ästen und Pappe zusammengezimmerte Hütten. Übertrieben lebhaft, so erschien es Voynich, erzählte Opitz von der Arbeit der Köhler, die in lose verstreuter Gruppe ihr Werk taten und den Eindruck erweckten, die ganze Vorführung gehe sie nichts an. Zwischen schwarzen Fingern hielten sie nachlässig gedrehte Zigaretten in angeschmutztem Papier, aus ihren rußigen Gesichtern blitzten hell die Augen. Ihre ärmlichen, zerlumpten Kleider ließen an eine absonderliche, exotische und urtümliche Mode denken. Fast hatte Voynich den Eindruck, als befänden sie sich alle gemeinsam auf einer der Illustrationen, die er sich als Kind so gern angeschaut hatte und die Szenen aus fernen Ländern darstellten. Eine Begegnung zweier Zivilisationen. Opitz zeigte ihnen die Öfen, erklärte fachmännisch, wie sie befüllt wurden. waren sie mit ausreichend gutem Material bestückt, das heißt mit 12 Kubikmetern zerkleinertem Holz, am besten Buche, die es hier überall gab, aber auch Hainbuche, Erle, Birke, steckte man sie an und ließ das Feuer ordentlich auflodern. Dann hieß es warten, bis die rechte Temperatur erreicht war, worauf die obere Öffnung verschlossen wurde. Nun breitete das Feuer sich gleichmäßig aus, der Rauch hingegen entwich durch die kleinen unteren Öffnungen. Diese Zuglöcher durften unter keinen Umständen verstopfen, es war daher eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe, sie unablässig zu überwachen. So brannte es denn über Stunden, den ganzen Tag und die ganze Nacht lang. Am frühen Morgen wurden die Deckel gelüftet und mit einem langen Stecken prüfte man, ob die Verkohlung abgeschlossen war. »Diese Öfen sind eine hiesige Erfindung. Man nennt sie Retorten«, sagte Opitz und hob einen Finger, um die nur zerstreut zuhörenden Ausflügler zur Ordnung zu rufen. »Jetzt, sehen Sie, ist die Retorte heiß. In ihrem Innern vollzieht sich der Verkohlungsprozess, der das vernichtet, was bis vor kurzem gewöhnliches Holz war und völlig neue, begehrte, ja edle Rohstoffe entstehen lässt. Und Sie hier wissen, wie damit umzugehen und zu überprüfen ist, ob sich schon Kohle gebildet hat.« Mit der Geste eines Conferenciers wies er auf die am nächsten stehenden Köhler. Ihre Gesichter blieben unverändert. Sie drückten Gleichgültigkeit, ja sogar, wie es Wojnicz vorkam, so etwas wie Verachtung aus. Nach der Überprüfung, ob alles sich ordnungsgemäß verhält, wartet man noch ein paar Stunden, bis erst weißer, dann hellblauer Rauch austritt. Nun muss der Ofen mit Wasser abgekühlt werden, fuhr Opitz fort. »Wie viel Wasser ist denn vonnöten, um etwas von so großer Hitze abzukühlen?« fragte Herr August geistesgegenwärtig. Das wusste Opitz nicht und fragte in breiter Mundart den Mann, mit dem er zuvor etwas abseits gesprochen hatte. Der sagte nur ein knappes Wort. »Um die 100 Liter«, übersetzte Opitz. Dann erklärte er, alle Zuglöcher würden mit Schlamm versiegelt, um den Dampf im Innern der Retorte zu halten. Am nächsten Tag, wenn alles erkaltet war, sei die Holzkohle fertig. Die Tür werde geöffnet und die Kohle mit Schaufeln herausgeholt. Beim Abbrennen eines ganzen Haufens erhalte man ungefähr einen halben Ofen wertvollen Produktes und der nicht verkohlte Rest werde bei der nächsten Ladung als Anzündholz benutzt. »Was würde wohl geschehen, wenn man die Retorte eine Weile unbeaufsichtigt ließe?« fragte Opitz rhetorisch, auf seinen Wanderstock voller Plaketten und Edelweißmedaillons gestützt. Die Männer mit den schwarzen Gesichtern schienen ihn etwas interessierter anzusehen. »Die ganze Einlage verbrennt. Alles wird zu Asche. Dann kommt statt Kohle graue Asche heraus. Das Werk misslingt«, beantwortete er selbst seine Frage.
»Ist diese Arbeit gefährlich?« entschlüpfte es Wojnicz und er schämte sich sogleich dafür.
»Aber ja«, gab Opitz scherzend zur Antwort, um seinen Vortrag damit zu beenden, und machte ein Zeichen zum Aufbruch. »Man kann sich einräuchern lassen, dann verliert man die Orientierung und fällt in die Retorte.«
Die Köhler lachten krächzend. Opitzens Antwort stürzte Wojnicz in Verlegenheit und er schwor sich, nichts mehr zu fragen. Opitz ließ seine Wanderer vorangehen, sah mit großer Geduld, wie sie sich bergan schleppten. Eine Handvoll kranke Männer, die glauben wollten, es läge noch viel Leben vor ihnen. Am aufmerksamsten behielt er Thilo von Hahn im Blick. Der Bursche ging ganz am Schluss, schwer atmend, den Blick auf die Füße gerichtet, als dächte er an etwas, das ganz und gar nicht von dieser Welt wäre. In seiner kranken Lunge wurde das Blut nicht ausreichend mit Sauerstoff gesättigt, weswegen sein Herz wie wild raste, und man sich nur wundern konnte, dass Opitz so sehr darauf bestand, ihn mit den anderen wandern zu lassen. Nun gab Opitz ein kaum merkliches Zeichen mit seinem Kinn, verband Thilos Gestalt mit dem Blick der Köhler. Die antworteten mit einem leichten Kopfnicken. Das sah der etwas beleidigte Wojnicz, vergaß es jedoch gleich wieder. Zu beschäftigt war er mit sich selbst. Ungeachtet der Tatsache, dass Dr. Semperweis Konversationen während der körperlichen Anstrengung strikt untersagt hatte, setzten die Herren ihre gestern oder vorgestern begonnenen oder gar seit jeher geführten, nicht enden wollenden Debatten natürlich doch fort, wobei sie immer wieder Halt machten und sich auf ihre Wanderstöcke stützten. Eines der hitzig diskutierten Themen war das Verschwinden der Mona Lisa. Vor 2 Jahren war jemand in den Louvre eingebrochen und hatte das zusammengerollte Bild wie ein Baguette hinausgetragen. An dem Tag, an dem sich das Verbrechen jährte, hatten erneut alle Zeitungen darüber geschrieben, fehlte doch weiterhin jede Spur von der Gioconda. Das Ereignis spaltete die Gesellschaft in 2 Lager. Thilo und Herr August fanden, es sei der unersetzliche Verlust eines zivilisatorischen Symbols, eines jener Kunstwerke, welche die Achsen der Kultur seien, entlang deren wir uns geistig und folglich auch gesellschaftlich organisieren, und die Menschheit habe die Pflicht, solche Werke um jeden Preis zu schützen. Als Herr August sich zu der Sache äußerte, schlug er einen höchst erregten Ton an. All seine Wörter schienen sich aus lauter Großbuchstaben zusammenzusetzen, und seine von der Last der Versalien beschwerten Lippen schwollen im Bemühen, diese deutlich auszusprechen, bedeckten sich mit Speichel, so dass August bei jedem P oder B kleine, gewiss von den damals noch geheimnisumwitterten kochschen Bazillen nur so wimmelnde Tröpfchen versprühte. Opitz und Lukas wiederum bezichtigten die beiden der Hysterie und Übertreibung. Sie waren der Ansicht, es gebe Wichtigeres als die Mona Lisa, und auch wenn sie Leonardo als Künstler schätzten, sollten Kunstwerke doch nicht auf einen derartigen Sockel erhoben werden. Außerdem, so befanden sie, sei die Mona Lisa lediglich das Porträt einer Mätresse, die noch dazu ein anzügliches Halblächeln zur Schau stellte, das einen gewissen unreinen Kitzel im Betrachter wecke. »Oh nein, in mir keinesfalls«, unterbrach sie August scharf. »Kurz, sie sei des Aufhebens nicht wert, das um sie gemacht werde. Kunstwerke sollten den Betrachter auch bilden, ihm die Vergangenheit näher bringen.« Hier erhitzte sich Lukas über die Maßen, seine Stimme wurde schneidend, er wechselte das Thema und begann einen Kreuzzug gegen die moderne Kunst, die er als primitiv und bar jeglicher Attribute erachtete. Nun redeten sich alle in solchen Eifer, dass sie stehen bleiben mussten und, auf ihre Stöcke gestützt, mehr Zeit bei diesem Halt verbrachten, als sie sollten. Doch was half es, wenn Thilo zur Verteidigung der modernen Kunst antreten musste und sich nach Kräften bemühte, Lukas der Inkompetenz, eines hinterwäldlerischen Denkens und des schlechten Geschmacks zu überführen. Und als Dreingabe der geistigen Beschränktheit, was er natürlich nicht unverblümt ausdrückte, vielmehr triefte seine Stimme von bissiger Ironie, was die Wut des anderen noch befeuerte. Zum Schluss bekam die Mona Lisa selbst es zu spüren. Sie sei gar nicht schön. Im Allgemeinen beruhe die Attraktivität der Frauen häufig darauf, dass sie geheimnisvoll taten, und das wiederum ziehe die Männer so an. Letzten Endes aber sei alles nur Gewese, mithin der Versuch, ihre geistige Leere zu verbergen. An dieser Stelle kühlten die Gemüter wieder etwas ab. Und es sah ganz danach aus, als seien sich wenigstens in dieser Frage alle einig. Opitz ordnete daher den Weitermarsch an. Beim steiler werdenden Aufstieg gen Gipfel mussten sie all ihre Konzentrationen auf den steinigen Weg richten, so gingen sie schweigend weiter. Das wusste Lukas zu nutzen.
»Das Weib repräsentiert eine vergangene und niedere Phase der Evolution. So schreibt es Herr Darwin, und der weiß hier schließlich etwas zu sagen. Das Weib ist gewissermaßen«,
Lukas suchte nach dem rechten Wort,
»ein evolutionärer Nachzügler. Während der Mann bereits voranschritt und neue Fähigkeiten erwarb, blieb das Weib an seinem alten Platz und entwickelte sich nicht weiter.« Daher sind so viele Angehörige des weiblichen Geschlechts in gesellschaftlichem Sinne zurückgeblieben. Sie kommen nicht allein zurecht und suchen stets die Anlehnung an den Mann. Aus diesem Grunde müssen sie immerfort Eindruck auf ihn machen, mittels Manipulation, hintergründigem Lächeln. Das Lächeln der Mona Lisa steht symbolisch für eine ganze Strategie des evolutionären Fortkommens. Verführung und Manipulation.
So hatte das Gespräch nach kurzer Weile schon, dem steilen Pfad und dem Konversationsverbot während körperlicher Anstrengungen zum Trotz, eine neue Richtung eingeschlagen und nahm erneut an Intensität zu. In Angelegenheiten, das weibliche Geschlecht betreffend, hatte schließlich jeder etwas zu sagen. Nun ergriff Frommer das Wort. Während er sprach, blieb er häufig stehen und zeichnete mit dem Stock unsichtbare Figuren ins Moos. Seiner Ansicht nach hatten sich in diesen Breiten überaus bemerkenswerte Dinge ereignet. Er betonte, alles in einem Archiv in Breslau gefunden zu haben, kein Jota davon sei erdacht. Die hiesige Umgebung, so sagte er, sei Zeugin einer gewaltigen Konfrontation zweier religiöser Lager gewesen. Die Reformation habe hier, in den nahen böhmischen Landen, ihren ehernen Vorposten gefunden, doch auch auf unserer, der preußischen Seite, hätten viele sie befürwortet. Bauern, Bürger, vor allem aber die Adligen. Einer dieser Herren, von Stillfried, sei, als die Katholiken die Oberhand wieder gewannen, für die Beteiligung am böhmischen Aufstand, wie es hier heiße, zum Verlust seines gesamten Lehens und der Hälfte seiner Erbgüter verurteilt worden. Eine empfindliche Strafe. Um seinen Besitz zu retten, sei er erneut zum Katholizismus übergetreten und, wie es in solchen Situationen häufig vorkomme, päpstlicher als der Papst geworden. Im religiös-katholischen Überschwang habe er begonnen, jegliche Abweichungen vom heiligen Glauben der Kirche, jedwede Häresie und vor allem das Heidentum aufzuspüren. Er habe die Verfolgung von Ketzern in dieser Gegend angestoßen, und obwohl er selbst auf einem Schloss in Neurode lebte, reichte sein Einfluss bis nach Waldenburg auf der einen Seite, auf der anderen bis nach Glatz. Und so sei es im Vorfrühling des Jahres 1639 geschehen, dass besagter von Stillfried zwei Frauen namens Eva Bernhard und Anna Tief wegen Hexerei zum Tode verurteilte, nachdem er sie einer mehrtägigen Folter unterzogen hatte. Ja, diese Namen hatte Frommer sich gemerkt und nannte sie nun mit einer gewissen Befriedigung, betrieb er doch die Geschichtsforschung, wenn auch nur als Liebhaberei, so doch mit großer Ernsthaftigkeit. Eva sei im April einem peinlichen Verhör unterzogen worden, hauptsächlich zu den Hexensabbaten auf dem Berg Goldkoppe auf böhmischer Seite. Sie habe alle Frauen genannt, mit denen sie bekannt gewesen sei, und auch andere, die sie nur vom Hörensagen oder vom Sehen kannte. Frauen aus der gesamten Umgebung, auch von drüben, aus Böhmen. Barbara Brandz aus Kostental und Dorothee Meißner aus Braunau, sowie Frauen aus Niederwüste-Giersdorf und Görbersdorf. Eva wurde in Neurode geköpft und verbrannt. Anna hingegen hielt nicht mehr bis zum Scheiterhaufen durch. Sie starb bereits im Verlies an ihren bei der Folter davongetragenen Verletzungen. Es wirkte fast, als hätten die Scharfrichter Blut gewittert wie Spürhunde, da ihnen nun jede Frau in die Hexerei verwickelt zu sein schien. Und wenn man sich die Berge und den Wald so ansah, und das Moos und die Steine, und ganz besonders, wenn man die Goldkoppe bestieg und das größte Erdloch erblickte, aus dem am Sabbat der Teufel selbst hervorgekrochen kam, so konnte man doch nahezu mit Gewissheit davon ausgehen, dass solche Orte das Weib, jenes bekanntermaßen von Geburt her moralisch unterentwickelte Wesen, nach gerade dazu verleiteten, sich dort seiner Leibesfrüchte zu entledigen, giftige Mixturen zusammenzubrauen und Unschuldige zu verhexen. Nun spürten die Frauen den wachsamen Blick von Priestern, Richtern und deren Gehilfen auf sich ruhen. Selbst der Nachbar war plötzlich ein Feind. Vielleicht gar der Bruder oder der Ehemann. Im Sommer herrschte in den Dörfern zu beiden Seiten der Grenze eine solche Angst, dass die Frauen ihre Familien verließen und in die Berge flohen, wie vom Ton der Teufelsflöte verzaubert.